rüttelt die Leute einfach ein bisschen wach. Also ich brauche es zumindest für mich so, nochmal kurz vor meiner Sommerpause Menschen ein bisschen wach zu rütteln. Und ich würde die Predigt betiteln entweder mit Warnung vor der Nachfolge, also sei gewarnt, wenn du Jesus nachfolgen willst, oder hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht nicht bekehrt. Jetzt versteht ihr, warum das Eis zuvor ausgeteilt wurde. Da gab es diesen indischen Mann, Folie 3, unfassbar. Diese junge Schwedin, die besuchte 85 Indien, die kam über den Hippie Trail nach Indien und die lernten sich beide kennen und verliebten sich ineinander. Und es war die ganz, ganz große Liebe, aber sie musste zurück nach Schweden und er hatte nicht viel. Er hatte eigentlich nur einen Drahtesel, ein Fahrrad und er fuhr mit seinem Fahrrad 7000 Kilometer nach Schweden aus Liebe. Er war Straßenkünstler und er finanzierte sich so sein Brot mit seiner Straßenkunst. Er malte porträtierte Menschen auf der Straße und da gab es dann Leute, die ihm sogar ein Zugticket bezahlt hatten, also er bezahlte oder radelte nicht an die ganzen 7000 Kilometer, aber allein diesen Herzenswunsch für die ganz große Liebe, 7000 Kilometer zu fahren, weil er nicht viel hatte, das ist schon begeisternd, oder? Also du hast eine Passion für etwas, du siehst weiten Raum vor dir und du gehst einfach drauf zu. Ich dachte da zum Beispiel, ganz anderes Beispiel, an Nelson Mandela, wer kennt ihn nicht? Der saß ganze 27 Jahre lang im Gefängnis. Und die Gefängniszelle war nicht größer als 4 Quadratmeter. 27 Jahre in Einzelhaft. Ein bisschen Freilauf. Aber dein Aktionsradius oder dein Bewegungsradius ist so dermaßen eingeschränkt. Und soll ich euch was sagen? Der Mann ist nicht gebrochen daraus gekommen. Der Mann ist nicht als ein riesengroßes Opfer der Justiz rausgekommen, sondern wir könnten über diesen Mann sagen, er hat seine Passion gefunden. Der eine radelt 7000 Kilometer, der andere, der ist in seinem Bewegungs- und Aktionsradius so eingebunden und trotzdem finden beide seine Passion. Und ich möchte euch einen Bibelvers lesen, um den es heute geht. Jesus sagt in Johannes 21 zu Petrus, ich möchte dir etwas sagen. Im Urtext steht da, Amen, Amen, lego su, Amen, Amen, ich sage dir. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Das war so ein Bibelvers, den kennst du so Stellen, du liest sie 100 Mal, aber diese eine Stelle habe ich immer überlesen, ne? Nämlich, wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Gott wird sie dir nicht sich an sich reißen. Gott wird dich nicht mit Gewalt ziehen, sondern du wirst deine Hände ausstrecken, freiwillig, und ein anderer wird dich wohin führen, wohin du nicht gehen willst, aber du wirst deine Hände ausstrecken. Was für ein genialer Vers, oder? Beziehungsweise beklemmend, beängstigend, beunruhigend, je nachdem. Und ich würde heute Morgen gerne einer Frage nachgehen, wie viel Bewegungsradius wir brauchen, um wirklich erfüllt zu sein. Ich wiederhole die Frage nochmal, weil es so wichtig ist, gerade in dieser Zeit. Wie viel Bewegungsradius brauchst du und ich in dieser Zeit, um wirklich erfüllt zu sein? Und ich möchte mit euch gerne diesen ganzen Text lesen, Johannes 21, ist der größte Versöhnungstext, der große Wiederherstellungstext am Ende des Johannesevangeliums. Und da heißt es dann ab Vers 15, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, sagt Jesus. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Wohin? Wohin? In den Tod, ans Kreuz. Ich habe überlegt, wie so Wiederherstellungsprozesse, Versöhnungsprozesse in der Gemeinde ablaufen. Wenn es denn überhaupt zu Versöhnungsprozessen kommt. Die Tendenz ist ja eher, dass Menschen Gemeinden verlassen, weil es irgendwo nicht geklappt hat. Wie sieht ein Wiederherstellungsprozess aus, wenn du ihn gänzlich mit Jesus angehst? Ich frage nochmal, wie sieht ein Wiederherstellungsprozess aus, wenn du ihn gänzlich mit Gott angehst? Mit Ehrfurcht, mit dem Wissen, dass da einer über mir ist, mit dem Wissen, da ist ein Gott und er hat jeden Atemzug, kontrolliert er. Wie sieht denn der Herstellungsprozess aus? Die Überschrift über diesen Text könnte lauten: Die Rehabilitierung des Petrus. Wann, sagt Jesus, ist der gute Mann rehabilitiert? Er ist rehabilitiert, wenn Punkt 1 ein enttäuschtes Selbstbild herauskommt. Eine Enttäuschung ist gar nicht schlimm. Was sagt das Wort Enttäuschung? Enttäuschung sagt eigentlich nur, es lag eine Täuschung vor und Jesus hat die enttäuscht. Also wenn wir enttäuscht werden, ist es super. Da kann man seinem Gott Dankeschön sagen. Jesus, du hast mich enttäuscht, das ist super. Und Jesus enttäuscht andauernd. Ja? Es sagt eigentlich nur, ich habe mich getäuscht in Menschen, in Jesus, in meinem Pastor, in meinem Kleingruppenleiter, in Menschen in der Gemeinde. Ich habe mich getäuscht. Und vorausgegangen war ja die große Verheißung des Petrus an Jesus: Jesus, egal wo du hingehst, ich werde dir folgen, wohin du willst, in den Tod, ich liebe dich bis ans Ende und ich sage dir, ich liebe dich sowieso mehr als alle anderen hier. Ja? Also auf mich kannst du bauen, auf mich kannst du wirklich zählen, Jesus. Und dann wird er an einem Kohlenfeuer im Beisein eines kleinen Mädchens Jesus dreimal verraten. Und jetzt kommt Jesus aus dem See Genezareth gesprungen, Jesus hat Fische gemacht und er kommt immer näher und auf einmal sieht er, was für ein Feuer da geschürt war. Es war kein Feuer, das mit angeschwemmtem Treibholz entzündet wurde. Das machst du nämlich, wenn du am See Genezareth warst. Wer war schon mal dort? Da gibt es kein anderes Holz außer angeschwemmtes Treibholz. Aber jetzt sieht er dort, und das griechische Wort steht da tatsächlich für Kohlenfeuer. Und Jesus muss überhaupt nichts sagen. Der Petrus weiß sofort: Oh, oh, der hat zwar Fisch gemacht, aber der will reden. Das heißt, er wird sofort daran erinnert, was nicht gelaufen ist. Und ich glaube, dass Jesus an diesem ersten Punkt einen ganz, ganz tiefen Schambereich anspricht. Der dringt ganz tief in den Schambereich ein. Und das ist so gesund. Kennst du Leute, die rot anlaufen? Ich war in jungen Jahren einer, der ist immer rot angelaufen, wenn er ertappt wurde. Ich finde es äußerst gesund. Ich finde es äußerst gesund, wenn dich jemand ertappt, dass du hochrot anläufst. Du bist mir sehr sympathisch. Es gibt Leute, die können Dinge wegignorieren und cool tun, als ob nichts gewesen wäre. Ich finde es super sympathisch, wenn du hochrot anläufst, wenn du erwischt wirst. Dietrich Bonhoeffer sagte in seinem Buch Ethik Folgendes: Im Sündenfall kam eine Größe auf die Weltbühne, nämlich die Scham. Die kannten Adam und Eva nicht. Also sie machten sich ja den Schurz, dass Gott sie nicht erkannte als nackt. Auf einmal wussten sie, ich bin nackt. Und Bonhoeffer sagte, Vergebung, Wiederherstellung und Versöhnung kann nur darüber laufen, dass wir zutiefst getroffen sind in unserer Scham. In den dunkelsten Stunden, in den wundesten Punkten. Und du sagst, oh Gott, wenn das jemand wüsste, oh, aber hey, da will ich Gott treffen. Weil nur, wenn Gott diese Scham berühren darf, kann er auch die Sünde aus deinem Leben ziehen. Du sagst, ja, Jesus, tut mir leid, vergib mir, danke und weiter. Aber ein Versöhnungsprozess sieht so aus, dass Jesus ihn fragt, hey, du hast gesagt, du liebst mich mehr als alle anderen. Und die erste Frage ist, Jesus, Petrus, hast du mich lieber als alle anderen hier? Das war Gericht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens 10 Personen heute Morgen hier Jesus ins Wort gefallen wären und gesagt, so kann man doch mit Menschen umgehen. Wenn die Leute hirtlicher sind als Jesus selber. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Predigt. Kann man doch nicht machen. Der Arme, der ist ja jetzt ganz entblößt. Ja, soll er ja auch. Also Jesus möchte ganz, ganz tief in Schambereiche eindringen. Was wäre das in meinem, deinem Leben? Das zweite ist, er ruft ihn in den Dienst. Mit der Erlaubnis, dass Petrus sich ansprechen lässt, dass er sich von Gott scannen lässt, ganz tief, spricht er ihm zu, sorge du für meine Schafe, sorge du für meine Lämmer. Ich setze dich ein. Romano Guardini, großer Religionsphilosoph, hatte gesagt, hey, Gott spricht ein Wort durch dich. Gott spricht ein Wort durch dein Leben. Was ist dieses Wort? Was ist es? Was spricht Gott durch dein Leben? Und ich glaube, mit einer Wiederherstellung spricht Jesus auch in dein Herz, in deine Seele, hey, ich sende dich für diese Menschengruppe. Ich sende dich an diesen Ort. Hey, was hat Gott in dein Leben gesprochen? Darf ich das fragen? Was ist es? Was brennt dir auf dem Herzen? Welche Bevölkerungsgruppe? Welche Menschen? Welcher Ort? Was ist dir unendlich wichtig? Weil, Leute, kein Wiederherstellungsprozess ohne Berufungsprozess. Und das dritte ist der Ruf in die Nachfolge. Jetzt denkst du, hä, du hast doch gerade gesagt, der Ruf in den Dienst, Ruf in die Nachfolge, ist das nicht das Gleiche? Ja, das verwechseln wir so gerne, aber das ist es nicht. Wir glauben ja manchmal, dass der Ruf in die Nachfolge genau das ist. Wir besuchen 1 bis 2 Mal im Monat den Gottesdienst. Wir geben genau so viel, dass das Gewissen einigermaßen gut abgedeckt ist. Wir dienen auch so ein bisschen, aber alles immer mit einem Kalkül. Kennt ihr das? Selbstverständlich kennt ihr das. Und das ist dann die Nachfolge. Aber der Ruf in die Nachfolge sagt, folge mir nach. Wohin? In den Tod. Und dieser Ruf, den musst du über dich ergehen lassen, ne? Sonst macht Nachfolge keinen Sinn. Sonst kann ich dich jetzt schon warnen, besser, du kommst nicht mehr. Lass bleiben, weil es am Ende keinen Sinn macht. Dieser Ruf, folge mir nach, ins Vertrauen, in Gehorsam, in Vertrauen und Gehorsam. Und er sagt dir, Amen, Amen, Lego, Lego, Ego, Su. Das drückt eine besondere Offenbarung aus. Also wir denken immer, Wiederherstellungsprozess, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut, wir laufen glücklich unsere Wege. Aber jetzt offenbart Jesus dem Petrus etwas. Und die Frage ist, können wir uns da rausnehmen? Ich meine, wird uns Jesus den Märtyrertod sterben lassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es 1:1 gleichzusetzen ist mit Petrus. Die Frage ist aber, und ich bin davon felsenfest und überzeugt, die Nachfolge, also diesen Ruf über dich ergehen zu lassen, ist ein Ruf in die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Und ich glaube, dass 90% der Menschen, die heute Morgen hier sitzen, diesen Ruf nicht gehört haben. Der Ruf in die Schicksalsgemeinschaft. Dass Jesus sagt, Du hast kein Recht. Du hast kein Recht, ein anderes Schicksal zu haben als ich. Das glauben wir in diesen Zeiten gerne. Deswegen ist die Frage, wie groß muss denn dein Aktionsradius sein, dein Bewegungsradius sein, damit du wirklich erfüllt bist. Wir lieben es, um die Welt zu reisen. Wir lieben es, unsere Träume auszuleben. Wir lieben es, das, was wir wollen. Die Frage ist, hast du den Ruf in die Schicksalsgemeinschaft gehört? Ist ja spitzen, ist ja ganz, ganz, ganz toller Ruf, oder? Vergebung, ja, ganz toller Vergebungsprozess. Am Ende werde ich sterben. Ach, super. Ja, ganz toll. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, Folie 12. Und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, mit folgendem Spielraum, mit folgender Bewegungsfreiheit. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister. Und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Ich mag ja die Kirchenväter so, vielleicht hast du es schon mal entdeckt oder gemerkt, ich habe ein Faible für die, weil da wirklich Leute drunter waren, die haben so volle Kanne für Jesus gelebt, die haben Jesus volle Kanne geliebt, haben ihr ganzes Leben hingegeben, sind dafür auch gestorben, aber so what, die hatten ein erfülltes Leben. Und ganz ehrlich, ich liebe das, was sie an Offenbarung hatten, ich liebe das, was sie mit Jesus erlebt haben, ich liebe die Texte, die sie geschrieben haben. Und einer von denen war Ignatius von Loyola, schon mal gehört? So ein sogenannter Mystiker. Und der hat Folgendes gesagt, ich habe euch mal diesen Text mitgebracht, 13 und 14, die Folien. Wie die Weltleute, die der Welt folgen, mit solchem Eifer ehren, Ruf und Ansehen eines großen Namens auf Erden lieben und suchen, wie die Welt es sie lehrt, so lieben und verlangen diejenigen, die im Geist gehen und ernstlich Christus, unserem Herrn, nachfolgen, inständig das ganze Gegenteil. Nämlich sich aus der ihm geschuldeten Liebe und Ehrfurcht mit derselben Kleidung und Dienstracht ihres Herrn zu kleiden, sodass sie sogar, wo es für seine göttliche Majestät nicht eine Beleidigung wäre und auch dem Nächsten nicht zur Sünde angerechnet würde, danach verlangen, Schmähungen, falsche Zeugnisse und Beschimpfungen zu erdulden und für Toren gehalten und angesehen zu werden, ohne selbst irgendeinen Anlass dazu zu geben, weil sie danach verlangen, einigermaßen unserem Schöpfer und Herrn Jesus Christus ähnlich zu sein und ihn nachzuahmen, indem sie sich mit seiner Kleidung und Dienstracht kleiden. Das ist der Ruf in die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Dieser Wunsch, dass es mir so geht wie ihm. Und in der Kirchengeschichte, die frühen Kirchenväter, die sagten es, was für eine Ehre, was für eine Ehre, dass wir unser Leben auch lassen dürfen für Jesus. Was für eine Ehre, dass wir den Tod sterben dürfen. Über Petrus wurde gesagt, er wurde gekreuzigt. Ja? Wisst ihr, wie er gekreuzigt wurde? Falsch herum. Wisst ihr, warum? Falsch herum. Weil er gesagt hat, hey, das geht zu weit. Das geht mir zu weit. So zu sterben wie mein Herr, bitte kreuzigt mich andersherum. Das ist Schicksalsgemeinschaft. Hey, wenn du heute nach China gehst, in die Untergrundkirche, die werden verfolgt, die Leute. Und die sagen, hey, was für eine Ehre für uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns so sehr, dass Menschen das wahrnehmen, was Gott unter uns tut und dass sie uns verfolgen und dass Jesus uns in die Schicksalsgemeinschaft mit ihm auch zieht. Was für ein Privileg. Was für eine Ehre. Und ich frage mich, verwechseln wir manchmal Nachfolge mit Selbstoptimierung? Und ich sage das nochmal, ich glaube, dass wir dem buddhistischen Modell auch hier im Gospelhaus näher sind als dem Modell der Nachfolge. Und ich bin da sehr, sehr klar, weil wir manchmal glauben, dass Jesus irgendwie so ein bisschen der Weltverbesserer ist. Wir kommen gleich noch drauf. Ja, was bringt mir die Gemeinschaft? Was hat mir jetzt die Predigt gebracht? Was hat mir der Gottesdienst gebracht? Und wir bewerten die Dinge ständig so, wie wir sie fühlen. Was es uns bringt. Aber das ist Buddhismus. Nachfolge bedeutet, ich werde, und das predige ich mir auch selber, eingeladen in die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Und dann dieses prophetische Wort. Du wirst deine Hände ausstrecken. Gilt es nur Petrus? Das ist doch die Frage. Nein, ich glaube nicht. Die Hände ausstrecken. Ich glaube nicht, dass wir Märtyrertod sterben müssen, dass Jesus heute Morgen für jeden Einzelnen hier dieses prophetische Wort hat. Aber wir sind berufen in die Schicksalsgemeinschaft. Und hier geht es um die Bereitschaft, den Weg Jesu in die Ablehnung, in die Anfeindung, in die Verleumdung, in die Verfolgung, in Folter und wenn es sein muss, in den Tod zu teilen. Lasst uns nochmal kurz rekapitulieren. Wie ist es in der Gemeinde? Da sagt jemand ein Wort, das mir nicht schmeckt. Da widerfährt mir was, Gegenwind. Da sind auf einmal nicht alle für mich. Manchmal kann ich auch isoliert dastehen. Manchmal ist die Gemeindetemperatur nicht so zum Wohlfühlen, aber auch am Arbeitsplatz und wo immer dich Gott hingestellt hat. Und jetzt lese ich diese Worte, Leute. Hier geht es um die Bereitschaft, den Weg Jesu in die Ablehnung, Anfeindung, Verleumdung, Verfolgung, Folter und wenn es sein muss, sogar Tod zu teilen. Mit Jesus zu gehen und sich von ihm führen zu lassen, ist der Weg voller Überraschungen. Aber auch immer voller Enttäuschungen. Mit Erfolgen und Niederlagen. Ein Aufbruch immer ins Unbekannte. Das ist die Schicksalsgemeinschaft. Und mich fasziniert, wie gesagt, dieses Bild mit den ausgestreckten Händen. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, er wird dir dann später am Kreuz seine Hände ausstrecken. Teile ich nicht so. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Ich glaube, tatsächlich ist die Bereitschaft, sich führen zu lassen. Hier. Und weißt du, es ist interessant. Das lateinische Wort für Hand steht... Also da steht Manus, das Wort Manus. Und Manus kommt zum Beispiel von Manuskript, ja, handgeschriebene, oder auch Manipulation. Also dieses schöne Werkzeug der Manipulation, dass wir unsere Nachfolge selber formen, selber deichseln, selber im Griff haben, selber in die Hand nehmen. Von diesem Werkzeug sagt Jesus, es ist wichtig, dass wir diesen Reifeprozess gehen und dass du immer sagst, ich strecke Jesus dir meine Hände aus. Du kannst es haben. Ich höre auf, meinen Glauben, meine Nachfolge selbst in die Hand zu nehmen. Ständig dran rumzudoktern, ständig dran zu manipulieren. Ich gebe mich dir hin. Ich würde wetten, dass einige von uns heute Morgen am Livestream, Leute, die es noch hören oder hier sind, noch nicht bereit sind, Jesus vollkommen die Hände hinzustrecken. Und deswegen ist diese Gebetshaltung auch so entscheidend für mich mit geöffneten Händen. Dass wenn ich in die Anbetung gehe und ich sage, ich mache es immer mit dem Körper, ich strecke Jesus meine Hände hin. Ja? Wisst ihr, was die ganz frühe Gebetsform war? Es war die hier. Immer mit ausgestreckten Händen zu Gott. Die hier. Hast du schon mal Juden beten sehen? Die haben verstanden, dass Beten nur mit dem Körper geht. Ja? Also die Körperhaltung, das ist eine andere Predigt, vielleicht sogar eine andere Predigtserie. Es geht nicht ohne deinen Körper, weil wir Körper, Geist und Seele haben. Und im Worship drückst du mit deinem Körper dein Gebet aus. Petra und ich, wir waren jetzt auf der Kontemplation mit Johannes Hartl. Und versteh mich nicht falsch, wir haben da teilweise bis zu 3 Stunden am Tag vor Gott gekniet in der Stille. Ja, das gibt es auch, dieses, ich bete in der Stille an, strecke ihm. Aber es gibt auch, und wenn die Church zusammenkommt am Sonntag, dieses, wir stehen auf. Warum? Weil wir Gott auch mit unserem Körper ehren. Und Menschen, die nur sitzen bleiben und zusammengekauert sitzen, ich kriege das ja nicht mit, ich sehe euch ja nicht. Ich habe es manchmal gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, wo du herkommst, auch ob du vielleicht erst kürzlich dich bekehrt hast oder vielleicht einfach aus einer anderen Denomination kommst, aber ich glaube, wenn du immer noch zusammenkauert da sitzt, dann hat dich noch niemand so richtig über Gebet gelehrt. Im Gebet geht es nicht darum, was mir gut tut. Es geht darum, dass ich mit meinem Körper, mit allem, was ich bin, Gott erhebe und anbete. Da gibt es dieses schöne, wir sind immer noch bei den Kirchenvätern, dieses schöne Sprichwort Soli Deo Vacare, Folie 15. Lateinische Formel, die frühen Mönche haben es immer wieder gesagt, das ist ein Leitwort, nämlich es heißt übersetzt für Gott leer werden oder frei sein für Gott. Vacare, da kommt unser Vakuum her. Ja? Es bedeutet, hey, ich bin frei für Gott. Und dieses Freisein für Gott hat nichts damit zu tun, dass wir es jetzt in diesem Moment, also jetzt gerade, intellektuell abnicken, sondern leer werden für Gott, frei sein für ihn, heißt zum Beispiel im Bereich meiner Ehe. Jesus, ist in meiner Ehe der Raum da, dass du dich verherrlichen kannst? Was heißt verherrlichen? Kabot heißt Herrlichkeit, Gewicht. Dass Gott immer mehr Gewicht bekommt in diesem Raum. Im Bereich meiner Finanzen. Im Bereich meiner Mitarbeit in der Church. Im Bereich meiner Hingabe, im Bereich meiner Gebetszeit. Dass ich gehört habe, der durchschnittliche Deutsche verbringt 2,5 Stunden am Handy am Tag. Auch dort hat, kannst mal durchgehen, vielleicht zu Hause mal deine Themen im Bereich meiner Ehe. Welchen Stellenraum hat Gott? Kann ich dir beantworten, ne? Indem du sagst, wie viel Raum hast du ihm gegeben? Im Bereich der Kindererziehung darf Gott da mitsprechen. Im Bereich der Urlaubsplanung, im Bereich der Jahresplanung, auch in der Kirche. Soli Deo Vacare. Gott, ich will dir diesen Raum geben. Ich will dich anbeten, ich will dir die Hände ausstrecken. Und dann kann dein Bewegungsspielraum unendlich weit werden oder ziemlich eng bleiben. Aber ist ja egal, oder? Weil wir ja in der Nachfolge zu Jesus stehen und begehren, was er will. Jetzt die Frage, und ich komme ins letzte Drittel, wie können wir leer werden für Gott? Wie können wir in diesem Raum geben, die Hände ausstrecken, ihm hinhalten. Und es gibt so die Stelle in Lukas-Evangelium im Neuen Testament, im neuen Kapitel, da scheint es so, dass Menschen Jesus nachfolgen wollen und es ihnen Jesus ausredet. Da denkst du, hä? Wir sehen es zum Beispiel auch im Johannes-Evangelium im 6. Kapitel. Da kommt die Menschenmenge zu Jesus. Warum? Weil er Menschen geheilt hat. Und sie wollen ihn zum König machen. Und er entzieht sich ihnen. Dann kommen auf einmal 5000 Leute zusammen und er predigt und die Jünger kommen und sagen, Mensch, wir müssen nach Hause schicken, ist schon spät, die müssen noch was essen. Nee. Da kommt der kleine Junge mit ein paar Fischen und Broten und es vermehrt alles und 5000 Leute werden satt und 12 Körbe bleiben übrig. Die meisten von euch werden es kennen. Cool, oder? Am nächsten Tag kommen noch mehr Leute und wollen ihn jetzt endlich krönen. Sie wollen ihn zum König machen. Die Frage ist aber hier, die exakte Frage, zu was für einer Art König? Die Antwort, zum Brotkönig. Sie wollen ihn zum Brotkönig machen, weil sie gesagt haben, also, hey, in der Antike, im antiken Israel, in dem so viele Tagelöhner nicht wissen, was sie morgen zu essen bekommen, im Durchschnitt die Frau 20 Kinder gebärt und nur im Schnitt 8 überleben. Ist doch der Hammer, so einen wie Jesus zu haben, oder? Der heilt sie alle. Wenn es hart auf hart kommt, kriegen wir Brot und Fisch. Machen Jesus zum Brotkönig. Ich dachte mir bei der Vorbereitung, das wäre doch total komisch, wenn ich mindestens 5 Leute hier rausgehen würden und sagen, verflixte Axt, ich habe Jesus zum Brotkönig gemacht. Ich muss was ändern. Ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, zum Beispiel, Alter, wenn du das Ding mit den Finanzen nicht in den Griff kriegst, dann betrügst du Gott. Ich habe mir gedacht, das gibt richtig Terror. Das gibt, da kommen Leute, sagen, ich gehe aus der Gemeinde, ich gehe woanders hin, was weiß ich was. Die Leute gehen zum Kaffee und spülen es runter. Ich dachte mir, haben wir mittlerweile so ein bisschen vielleicht auch diese Kultur wie auf YouTube. Kennst du auf YouTube auf deinem Handy die Shorts? Wir swipen einfach weiter. Wenn mir was nicht gefällt, swipe ich einfach weiter. Aber hey, wenn dich das nicht mehr trifft in der Tiefe. Ich habe auch gesagt, Leute, guck mal, was machst du mit deinen Talenten? Mit deinen Fähigkeiten? Und dann schreiben noch Leute, die ich eigentlich gemeint habe, Mensch, toll, super gewesen und toll und so weiter. Also, hey, kann das sein, dass wir noch stumpf sind? Ich werbe dafür, mitten in der Sommerpause, mach Jesus zu deinem König und nicht nur zu deinem Brotkönig. Wenn die Kinder versorgt sind, Jesus, wenn ich einen Ehepartner habe, wenn mein Häusle, mein Motorrädle, mein Wohnwegle, mein Ponyle, mein E-Bikele, wenn das ganze Universum darum alles in Ordnung ist, dann ist auch Glauben richtig cool. Richtig funktioniert alles. Aber kann es sein, dass wir Jesus zum Brotkönig gemacht haben? Und deswegen möchte Jesus im Lukas Kapitel 9 die Nachfolge eher ausreden und sagen, ich glaube, das ist eher nichts für euch. Am Ende von Lukas 9, Moment jetzt mal. Mal trinken, wenn man die ganze Zeit die Flasche in der Hand hat. Da kommen 3 Männer zu ihm. Und der erste sagt von ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Was sagte Jesus? Cool, nochmal ein. Ich habe mir die Frage gestellt in Johannes 6. Tausende folgen ihm. Warum hat Jesus nicht gesagt, Moment, die sind jetzt schon alle da, ich habe es ja mit meinen Jüngern auch geschafft. Ich habe die ja innerhalb von 2,5 Jahren auch so ein bisschen umgemodelt. Wisst ihr, was ich meine? So ganz nah mich rankommen lassen. Ich habe Diatribo im Griechischen, dieses Abfärben, dieses wir reiben uns aneinander und die werden mir immer ähnlicher. Warum hat Jesus nicht gedacht, hey, jetzt habe ich eine Megachurch, ist doch richtig cool und ich werde jetzt in den nächsten Jahren, werde ich die 5, 6, 7, 8.000, die ich jetzt gewonnen habe, das wird alles abfärben, was ich zu ihm predige. Nein, er hat alle abgeschüttelt und sagt zu seinen 12, was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Weil er gewusst hat, hey, das macht keinen Sinn. Und deswegen will er jetzt dem auch hier was ausreden. Und er sagt, hey, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Nichts. Und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann folg mir nach in die Obdachlosigkeit. Das ist ein Resultat in der Nachfolge. Nachfolger Jesu haben nicht mal die Garantie, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und jetzt schau an, was wir haben, wenn wir nach Hause gehen. Einen Arbeitsplatz, einen reich gedeckten Tisch. Wir haben alles. Aber du sprichst mit Menschen über, ich bin so unzufrieden im Job. Ich sage, weißt du, das ist so ekelhaft. Weißt du, was du alles hast? Jesus hat es dir nie versprochen. Er hat dir nicht versprochen, dass du jeden Tag 5 Euro im Geldbeutel hast, um sie auszugeben. Never, wo denn? Aber wir sehen es als normal an. Der zweite Mann erzählte Jesus, dass sein Vater soeben gestorben sei. Und er wollte jetzt doch zurückgehen, seinen Vater begraben. Ist doch das Normalste der Welt, ein bisschen Anstand muss sein. Und ich habe dann auch Kommentare gewälzt und wir fragen ja immer an diesen Stellen, was steht da im Urtext wirklich, meint es Jesus wirklich so? Und da gibt es so Kommentare und sagen, naja, der wollte halt einfach, das steht dafür, dass er das Erbe des Vaters haben wollte. Das ist immer so ein Blödsinn, das ist immer so ein bisschen dieses, da finde ich bestimmt auch einen anderen Prediger, der das anders gemeint hat. Aber liest doch mal so, wie es da steht, das Offensichtliche. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, lass deinen Vater einen anderen begraben, aber wenn ich heute und jetzt vor dir stehe und dich jetzt in die Nachfolge rufe, dann folg mir jetzt nach. Und der Dritte erklärt Jesus, dass er ihm folgen will. Aber ich will mich doch von meiner Familie verabschieden. Ich will doch in bester Erinnerung bleiben. Aber Jesus lässt sie nicht gehen. Vielmehr sagt er zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist tauglich für das Reich Gottes. Wir schauen so gerne zurück. Wir lecken so gerne unsere Wunden. Und ganz einfach gesagt, erfordert eine Beziehung mit Jesus völlige und ausschließliche Hingabe, der alles andere untergeordnet ist. Werde obdachlos. Lass jemand anders deinen Vater begraben. Verabschiede dich einmal von deiner Familie. Und dann ist doch nicht überraschend, dass die drei sagen, ja dann lieber nicht. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir vielleicht bei unserer, wenn wir Evangelisationsveranstaltungen machen, dass wir nicht ein bisschen klarer werden bei Neubekehrten, aber vielleicht auch die Frage stellen und es so einem oder anderen zusprechen, dann lieber nicht hier in dieser Gemeinde. Was Nachfolge nicht zum Sommerschluss Verkaufspreisen gibt. Sondern Jesus ruft uns immer in eine Dienstbeziehung. Ich komme zum Ende. Weißt du, was das Problem ist? Christian, genau. Ich glaube, das geht ganz stark so unsere Breitengrade an. Menschen bekehren sich irgendwann zu Jesus und verlieren diesen Segen des Unwissens. Ich kann Party machen, ich kann Joint rauchen, ich kann die Frau haben, ich kann bei meiner Steuer, beim Steuerbescheid betrügen, juckt mich nicht, weil mein Gewissen total ramponiert war. Ist cool. Du feierst so eine ganz, ganz dicke Party jedes Mal und denkst so, ich lebe gut, ich bin ein guter Mensch. Stimmt das? So habe ich es immer gedacht. Jetzt entscheidest du irgendwann für Jesus und dann fällt das weg. Und wenn du es wieder tust, hast du jedes Mal ein richtig schlechtes Gewissen, stimmt's? Du weißt, dass du eigentlich geizig bist, dass dein Herz das viel zu verklemmt ist. Das Mist, aber wir swipen es weiter irgendwie, kriegen wir es schon hin. Aber auf der anderen Seite verpassen wir auch eine hingegebene Nachfolge. Wir verpassen dieses Leben, weil Jesus sagt, die ganze Freude, das ganze Glück, den ganzen Frieden bekommst du nur in einem hingegebenen Leben. Und sag mir, wenn die Maria kommt aus Bethanien und ein Jahresgehalt über Jesu Füße kippt, ich glaube, das war der größte Moment ihres Lebens. Fülle Gottes erlebst du nur in einem völlig hingegebenen Leben. Und jetzt hängen die Menschen da zwischen Himmel und Erde. Auf der einen Seite nicht mehr so unbedarft wie früher, weil jetzt greift ja sofort immer der böse Gott zu, wenn ich was falsch gemacht habe. Auf der anderen Seite habe ich aber nicht die Freude der Nachfolge. Blöd, oder? Und der Ausweg ist, es wieder ganz zu lassen oder sich ganz hinzugeben. Und mir hat man bei meiner Bekehrung Folgendes gesagt. Jetzt bräuchte ich mein Handy. Hat jemand einen Geldbeutel dabei? Kann mir jetzt einen Geldbeutel geben? Kriegst du vielleicht auch wieder. Danke. Sag mal, nein, ist gut. Wir sagen ja immer, wenn du dich bekehrst, gibst du Jesus dein Leben. Stimmt das? Was bedeutet das? Ich habe Jesus es gesagt, mein Ehepartner suche ich mir nicht selber aus. Ich suche mir meine Kirche auch nicht selber aus. Jesus, hier ist meine Lebensversicherung, meine Versicherung, meine Bankgeschäfte, meine Aktien. Hier ist mein Handy in Form von meiner Wochenplanung, von meiner Jahresplanung, von meiner Urlaubsplanung. Hier ist mein Geldbeutel, Jesus. Bläs, bitte, nimm es, es gehört dir. Alles, was du hast, legst du Jesus zu Füßen. Gott ist dein. Was macht Jesus dann? Sagt er, steh auf, mein Sohn. Ich freue mich so sehr über dich. Du kriegst alles wieder zurück. Die Frage ist, wem gehört es? Wem gehört es jetzt? Jesus, du hast es geliehen bekommen. Und wie du damit umgehst, wird im jüngsten Gericht besprochen. Das ist der Ernst der Nachfolge. Und die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen wollen, zu sagen, Jesus, wenn ich in die Church gehe, wenn ich ein Teil von Gottes Familie bin, wenn ich dir nachfolgen will, dann will ich all in gehen. Oder ich lasse es. Weil nur die ganze Nachfolge und die Hingabe wirklich glücklich macht.